Ja, ihr Lieben, ihr habt schon gesehen, es geht ums Gebet heute. Herr, lehre uns zu beten, heißt es in Lukas 11, Vers 1. Ich fange mal damit an, ich lese euch mal diesen Vers vor. Ich habe den hier auch. Lukas 11, Vers 1. Es kommen ein paar Bibeltexte, also ihr dürft gerne auch mit aufschlagen, aber ich habe die auch hier an der Wand. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Jesus hat also Zeit genommen, um zu beten. Es steht jetzt nicht da, wie lange er gebetet hat, aber an anderen Stellen wird erwähnt, dass Jesus auch mal eine ganze Nacht durchbetet, dass er früh am Morgen aufsteht, um zu beten. Und die Jünger sehen das natürlich und wollen jetzt vielleicht wissen, ja, Jesus, was machst du denn dann, wenn du betest? Herr, lehre uns beten. Ich war vor einem Monat ungefähr auf einem Seminar, eine Fortbildung für junge Pastoren in den ersten 5 Berufsjahren. Und der Leiter dort hat ganz am Ende eine Zeit eingerichtet zum Gebet. Und es war interessant, denn er hat das eingeführt damit, dass er sagte, ich bin Gebetslegastheniker. Ich kann nicht gut beten. Und trotzdem war er der Erste, den ich erlebt habe, der auf einer solchen Tagung oder Fortbildung eine halbe Stunde für das Gebet eingeräumt hat. Sonst ist es so, dass am Ende alle versuchen, noch schnell irgendwie das letzte Thema durchzukriegen oder schnell noch Feedback zu machen und bis zum Gong das durchzuziehen. Aber er, der von sich selber behauptet, er sei Gebetslegastheniker, nimmt sich eine halbe Stunde, wo wir gemeinsam gebetet haben. Und es hat mich unglaublich berührt. Diese halbe Stunde, das war so schön, weil wir einfach uns Zeit genommen haben, miteinander zu beten. Herr, lehre uns beten. Ich habe ein Buch von meiner Oma zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich dachte erst, es sei ein Reisebericht, weil ich mich verlesen habe und dann sah das hier auch so ein bisschen aus. Ich dachte, es geht um einen Reisebericht nach Australien oder so. Und da habe ich nochmal genauer hingeschaut. Der Untertitel ist meine aufregende Reise ins Gebet und nicht ins Gebiet. Ich hatte aber keine Ahnung, was für ein Buch das jetzt ist. Meine Oma hat das, keine Ahnung, wo sie es her hat. Sie hat mir das geschenkt und ich dachte, okay, was kommt jetzt? Und ich habe halt angefangen, es zu lesen. Und dieses Buch hat mich unglaublich fasziniert. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, dass ich ein Buch zu Ende gelesen hatte und sofort wieder von vorne angefangen habe. Aber bei diesem Buch habe ich das gemacht. Ich habe es zu Ende gelesen gehabt und habe wieder beim ersten Kapitel angefangen. Weil dieses Buch mich fasziniert hat. Und wie das bei mir so ist, wenn mich etwas fasziniert, will ich das mit euch teilen. Deshalb bringe ich heute euch einen ganz kleinen Teil davon mit. Und jetzt ist es natürlich ein Thema, was sehr schnell auch zu so einem Leistungsdruck werden kann. Ihr müsst mehr beten und wir beten alle viel zu wenig und wir sollten doch uns. Das soll es nicht sein. Bitte, ich glaube, ich bin selber auch ein bisschen Gebetslegastheniker. Ich bin selber nicht so gut im Beten und lerne gerade selber. Und ich will euch mitnehmen auf diese Reise. Ich will euch nicht unter Druck setzen oder sagen, dass wir oder ihr das mehr tun solltet, sondern ich will einfach ein bisschen meiner Faszination mit euch teilen. Also versucht es so zu verstehen und nicht euch jetzt angegriffen zu fühlen. Der Autor dieses Buches heißt Johannes Harte. Und er hat in Augsburg ein Gebetshaus gegründet. In diesem Gebetshaus wird 24 Stunden, 7 Tage die Woche gebetet. Da werden ja, Pläne gemacht, die Leute teilen sich ein. Er schreibt auch, er hat dann einen, der übernimmt die Nachtschicht von 0 bis 4 Uhr. Und die Leute teilen sich dafür ein und kommen dorthin, um zu beten. Und seine Hauptaufgabe, sein Beruf, ist es, sich in einen Raum zu setzen, um mit Gott zu reden. Und er schreibt, wie er auch schon vorher, bevor es das Gebetshaus gab, viele Stunden im Gebet verbracht hat. Und morgens betet, dann mittags nochmal betet und abends wieder betet. Er schreibt davon, wie er eine Stunde lang in einer Kirche kniet und betet. Und ich frage mich, was macht man, wenn man so viele Stunden betet? Wie kann man so lange beten, so viel dafür hingeben, um mit Gott zu reden? Sein ganzes Leben dafür geben, um mit Gott zu reden. Herr, lehre mich beten. Denn ich merke, ich kann es nicht. In der Bibel gibt es viele, viele Texte, die über das Gebet sprechen. Ich habe euch nur drei weitere ausgesucht, die ich euch zeigen will. Aber natürlich, euch werden wahrscheinlich auf Anhieb Texte einfallen. Einer steht in Jeremia 33, Vers 3. Ruf mich an. Ruf mich an. Gott fordert uns ganz ausdrücklich auf, zu beten. Ruf mich an. Dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Und Paulus sagt in Epheser 6, Vers 18, dass wir es sogar beständig tun sollen. Nicht nur mal einmal hier am Morgen und einmal am Abend, sondern beständiges Gebet. Betet immer. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Und im Jakobusbrief ist sogar die Rede davon, dass wir nichts empfangen, weil wir nicht bitten. Und falls wir doch bitten, dann aus selbstsüchtigen Motiven und wir deshalb nichts empfangen. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Leidenschaften zu verschwenden. Nur ein paar kleine Ausschnitte, was die Bibel zum Gebet sagt. Aber was ist jetzt so besonders an unserem Gebet? Eigentlich, wenn wir das so betrachten, ist Gebet vollkommen sinnlos. Sich in einen Raum zu setzen und Gott zu sagen, was er doch bitte tun soll, ist irgendwie das Gegenteil von Effektivität. Wir tun nichts und sagen nur Gott, mach doch bitte irgendwas. Warum sollte Gott sein Reich durch die Gebete schwacher Menschen aufbauen? Menschen, die selber nichts tun und nur mit Gott reden und ihm sagen, was er tun soll. Gott ist doch allmächtig, er könnte es doch uns auch einfach so geben, auch wenn wir nicht beten. Ich meine, er weiß schon, worum wir bitten werden. Warum sollen wir überhaupt noch beten? Irgendetwas Bedeutsames scheint dadurch zu geschehen, dass wir konkret Gott um etwas bitten. Scheinbar ist es Gott wichtig, dass es auch uns wichtig ist. Er sehnt sich nach dieser Kooperation mit uns. Er will mit uns zusammenarbeiten und seine Pläne mit der Welt bauen auf unsere Übereinstimmung mit seinen Absichten. Und genau darum geht es auch in der Fürbitte. Gott möchte retten und befreien, doch findet er Beter, die mit ihm
darin übereinstimmen. Findet er Beter, die seinen Absichten zustimmen? Es erscheint wie eine völlige Torheit, dass der allmächtige Gott handelt, weil sterbliche Menschen ihn bitten. Aber genau das lehrt die gesamte Bibel. Wenn wir rufen, antwortet Gott. Dass Gebet wichtig ist, dem würden wir wahrscheinlich alle zustimmen, oder? Wir würden alle sagen, ja natürlich, Gebet ist wichtig. Wir sollten mit Gott reden, mit Gott übereinstimmen. Und die Bibel lehrt, dass wir beten sollen und auch, dass Gott es hört. Aber was geschieht, wenn wir dann noch ein wenig weiterdenken? Was geschieht, wenn jemand sagen würde, dass seine Berufung und sein ganzer Lebenssinn es sind, nur für Gott da zu sein, so wie der Johannes Hartl es macht? Wenn jemand das Gebet zum Zentrum seines Lebens machen würde, wenn er 8 bis 12 Stunden des Tages damit verbringt, in einem Raum zu sitzen und mit Gott zu reden. Gebet ist wichtig, ja, aber so wichtig? Irgendwie scheint das uns anstößig zu sein. Christentum ist völlig okay, wenn es um soziales Engagement geht. Und wenn es darum geht, dass wir bestimmte Werte und eine bestimmte Ethik vertreten. Dann ist Christentum gut. Auch dann, wenn es der persönlichen spirituellen Suche dient, wenn ich eben, ja, Gott suchen will. Das ist voll in Ordnung. Aber nur für Gott da sein zu wollen, seine ganze Lebenszeit quasi für Gott zu verschwenden, das ist anstößig. Warum? Ich glaube, weil uns die Tatsache, dass es Menschen gibt, deren primäres Ziel im Leben es ist, mit Gott zu reden, das konfrontiert uns so ein bisschen mit dem verborgenen Atheismus in unseren Herzen. Verborgener Atheismus in unseren Herzen, unserer Kultur und irgendwie auch unserer Kirche. Ich will euch ein paar Beispiele zeigen, was ich damit meine. Beten ist wichtig, aber muss es wirklich die Hauptbeschäftigung eines Lebens sein? Darf es Geld kosten, dass Menschen nichts anderes tun? Denn für das Gebetshaus in Augsburg spenden Menschen Geld. Die Leute, die dort arbeiten, die regelmäßig stundenlang beten, leben von Spenden. Darf es Geld kosten, dass wir beten? Beten ist wichtig. Könnt ihr das eigentlich lesen von da hinten? Ja. Beten ist wichtig, aber wem dient es, wenn es nicht in Aktion mündet oder Menschen davon inspiriert werden? Beten ist wichtig, aber wenn es darum geht, die Probleme unserer Gesellschaft zu lösen, unserer Kirche oder meiner Firma, dann verlasse ich mich lieber auf meinen gesunden Menschenverstand. Wir beten vielleicht kurz, Herr, hilf uns. Und dann überlegen wir, was wir tun könnten. Beten ist wichtig. Aber bei der Veranstaltung, die wir planen, wird jeder Mitarbeiter gebraucht. Wir beten kurz vor Beginn, können aber keinen Mitarbeiter dafür freistellen oder gar ganze Stunden oder Tage dafür investieren. Das ist der Punkt, der mich am meisten gecatcht hat irgendwie oder wo ich gemerkt habe, okay, ja, stimmt. Wir machen Gottesdienst, aber ich habe noch keinen Gottesdienst erlebt, wo jemand hinten war oder irgendwo im Raum und nur gebetet hat währenddessen. Du schon? Das ist gut. Vielleicht ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe jetzt angefangen, auf mittelrheinischer Ebene für die Teamsarbeit mich zu engagieren. Also Wir wollen anfangen, die Teenie-Arbeit ein bisschen zu vergrößern, zu stärken, da was zu machen. Und jetzt fangen wir natürlich an zu überlegen, wie kann man das machen, welche Ideen haben wir so, was kann man da für ein Konzept entwerfen. Und wir haben uns getroffen und hinterher habe ich mich geärgert, weil ich dachte, jetzt haben wir nur geplant und nicht gebetet. Und ich war da mit drin, ich meine, ich hätte ja auch was sagen können, aber mir ist es in dem Moment auch nicht aufgefallen. Weil ich so da drin stecke, dass wir halt etwas tun und uns was überlegen und Pläne machen und Konzepte erstellen, aber nicht beten. Und es macht mich jetzt irgendwie immer noch traurig, wenn ich drüber nachdenke. Weil ich merke, dass ich das Wesentliche ausgelassen habe. Ich werde jetzt den Jungs, mit denen ich das zusammen plane, vorschlagen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, lasst uns einfach mal eine Stunde, zwei Stunden nur für dieses neue Projekt beten. Mal sehen, was sie dazu sagen. Beten ist so anstößig, weil es einer Kapitulation gleichkommt. Ich gebe zu, dass ich es selbst nicht kann und Gott brauche. Wer betet, bekennt, dass er am Ende ist. Und das machen wir nicht so gerne. Unsere Kultur und unsere Welt ist durchdrungen von der Lüge, dass wir Herr unseres Lebens sind, Herr unseres Geschicks, dass wir selber bestimmen können, was passiert und was wir tun. Man will selbst alles in der Hand haben und kontrollieren. Wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Wenn es Erdbeben gibt, baut man Frühmeldesysteme. Wenn in einem Land Armut herrscht, dann hilft die UNO oder ADRA. Wenn eine Familie kaputt ist, gibt es soziale Hilfsangebote des Staates. Wenn die Kirche kein Geld oder keine Pastoren mehr hat, dann werden eben Bezirke zusammengelegt. Wenn das Klima sich wandelt, treffen sich Politiker, um das zu ändern. Wenn der Rechtsradikalismus zunimmt, werden Programme an den Schulen gestartet. Und hinter all dem steckt das Denken, dass unsere westliche Welt so fest umklammert hält, so fest, dass wir es eigentlich gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Nämlich, für den Menschen ist alles möglich. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir unser Leben in der Hand haben, dass wir die Probleme, die es so in der Welt und in der Kultur gibt, dass wir die lösen können mit ein bisschen guten Willen und ein bisschen Geduld und Geld. Und wenn wir nur noch eine gute Idee finden, dann schaffen wir das irgendwann schon. Doch dieses Denken verschleiert viel von der Realität, dass wir unser Leben nämlich nicht in der Hand haben. Irgendwann werden wir alt und oder krank. Die Wirtschaft ändert sich. Unsere Lebenssituation verändert sich auf einen Schlag. Jemand stirbt, man wird arbeitslos, der Ehepartner wird depressiv oder man selber. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und wir können nicht alles kontrollieren. Und wer betet, der erkennt an, dass er hilflos ist. Nur wer hilflos ist, bittet um Hilfe. Und die Wahrheit ist, wir sind hilflos. Wir haben nur über einen sehr, sehr kleinen Teil unseres Lebens die Kontrolle. Wer betet, erkennt an, dass er keine Lösungen für die Probleme der Menschheit anzubieten hat. Das ist keine Flucht vor Verantwortung. Im Gegenteil, wer betet, der fühlt sich ja gerade verantwortlich. Er weiß nur, dass er es nicht selber lösen kann. Und geht deshalb damit dann zu Gott. Und es geht auch nicht darum, Aktionen und treues Arbeiten gering zu schätzen. Natürlich ist das wichtig und gut. Wir sollen uns ja auch einbringen und etwas tun. Und es ist auch nicht jeder zu einem Lebensstil berufen, wie der Johannes Hartl, sein Leben nur mit Beten zu verbringen. Das sind die wenigsten. Doch unsere Welt ist verhext von der Lüge, dass alles durch Arbeit, gute Ideen und Geld verändert werden kann. Aber das ist nicht so. Und wer betet, erkennt an, dass die Welt und vor allem das menschliche Herz im Letzten nur durch Gott verändert werden können. Wer betet, bekennt, dass er an Gott glaubt und nur an Gott. Wenn man sein ganzes Geld, seine Zeit, seine ganze Kraft quasi für das Gebet verschwendet, dann, ja, das ergibt nach menschlichen Maßstäben überhaupt keinen Sinn. Nach menschlichen Maßstäben ist es total sinnlos, sich stundenlang in einen Raum zu hocken und mit Gott zu reden. Und in der Tat ist es absolut sinnlos, wenn es keinen Gott gibt. Es trotzdem zu tun, schreit es förmlich heraus. Es gibt einen Gott. Deshalb beten wir. Es gibt einen Gott und er ist es wert, um seiner selbst willen geliebt zu werden. Er ist es wert, Zeit mit ihm zu verbringen und ihn anzubeten. Je mehr ich so Menschen studiere, die viel Zeit im Gebet verbringen, desto faszinierter werde ich von diesen Menschen, von der Art, wie sie ihr Leben leben, von dem, was ich in ihrem Leben sehe. Und ich merke, ich will auch mehr beten. Ich will mehr meiner Zeit dafür verschwenden. Und hoffentlich dann, während ich es tue, während ich bete, besser zu lernen, wie es eigentlich geht. Ich will mehr beten mit allen, die mitbeten wollen. Und jetzt, bitte fühlt euch nicht schlecht oder an den Pranger gestellt, wenn ihr jetzt sagt, nö, eigentlich bin ich mit meinem Gebetsleben gerade voll zufrieden. Das ist voll in Ordnung. Ich spreche nur eine persönliche Faszination oder einen persönlichen Wunsch gerade aus. Aber für die von euch, die mitbeten wollen, die jetzt merken, ja, eigentlich wünsche ich mir das auch, mehr meiner Zeit für Gebet zu investieren. Für die habe ich ein paar Ideen mitgebracht, was wir tun könnten, um dem Gebet vielleicht mehr Raum zu geben. Die sind hier meine drei Ideen. Das erste ist, dass man ein organisiertes Gebet während des Gottesdienstes macht. Dass wir also, keine Ahnung, jemanden einteilen, der für den Gottesdienst, für das Gebet verantwortlich ist und einfach während des Gottesdienstes diesen Gottesdienst unter Gebet stellt. Die andere Idee, die ich hatte, ist, ein regelmäßiges Gebetstreffen zu organisieren, dass man sich unter der Woche trifft, eine Stunde, zwei Stunden zu beten oder auch am Wochenende, wann immer es passt, dass man überlegt, können wir irgendwann so ein regelmäßiges Treffen einrichten, wo wir einfach nur zusammenkommen und beten für die Probleme der Welt, die Probleme der Kirche, die persönlichen Sachen, was auch immer gerade dran ist. Die dritte Idee, die ich hatte, ist, einen Gebetstag oder ein Gebetswochenende mit der Gemeinde zu organisieren. Ich habe das jetzt gerade angezettelt mit den jungen Erwachsenen in Frankfurt Zentrum. Wir werden uns im April einen Tag lang treffen, von 11 bis 11, 12 Stunden lang, um zu beten. Ich werde dann so verschiedene Gebetsstationen aufbauen, dass man auch verschiedene Formen des Gebets mal auch erleben kann. Und dass wir uns einfach wirklich, ja, einen ganzen Tag Zeit nehmen, einen ganzen Tag für Gott verschwenden. Einfach nur einen ganzen Tag Ja, mit Gott verbringen. Das sind so ein paar Ideen, die ich hatte. Und sicherlich habt ihr auch gute Ideen, Dinge, die euch gerade einfallen. Und wenn ihr jetzt merkt, dass ihr gerne mitbeten würdet, oder eine der Ideen, die ich hatte, euch ja einen Funken ausgelöst haben oder selbst eine Idee habt, dann bitte sagt mir das. Redet mit mir, dass wir das vielleicht irgendwie gemeinsam machen können. Dass wir gemeinsam dem Gebet mehr Raum geben können. Genau, kommt einfach nach dem Gottesdienst zu mir, schreibt mir eine E-Mail, was auch immer, sagt mir das, wenn es euch auch ein Anliegen ist. Und ich will auch jetzt ganz konkret Raum für Gebet geben, für die, die wollen. Und zwar werden wir jetzt so, je nachdem, 2 bis 3 Lieder singen gemeinsam und so in Liedform, im Lobpreis ins Gebet einstimmen gemeinsam. Und während der Zeit biete ich euch an, dass ihr hier zu mir nach vorne kommen könnt und ich für euch bete. Ob ihr jetzt ein Anliegen habt, wo ihr sagt, da möchte ich gerne, dass dafür Gebet ja gesprochen wird, oder ob ihr sagt, dass ihr einfach so wollt, dass ich einfach für euch bete, euch segne, dann könnt ihr das machen. Und ich biete es euch an. Ich werde hier vorne sein. Kommt während der Lieder zu mir und ich bete gerne für euch. Genau. Ich bitte euch jetzt, eure Liederbücher zur Hand zu nehmen und so ins Gebet einzusteigen. Wir fangen mit dem Lied 130 an und David wird dann währenddessen die nächsten Lieder ansagen. Das Lied 130 ist relativ kurz, vielleicht können wir es 3-mal durchsingen. Genau, wie gesagt, ich bin hier vorne, wer beten möchte. Herr, danke, dass du bei uns bist. Danke, dass wir mit dir gemeinsam arbeiten dürfen, dass du mit uns kooperieren willst. Und wir wollen übereinstimmen mit dem, was du willst, mit deinem Willen, mit deinen Absichten. Ich bitte dich, lehre uns, wie man betet. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.